Wer von Ihnen war dann am Weihnachtsmusical hier? Wenige Finger gingen hoch. Ach, ich war auch da. Ich habe es gleich zweimal gesehen. Wenn Sie nicht da waren, dann haben Sie was verpasst, aber das sage ich ja ganz oft. Diesmal ging es nicht um die Nacht in Bethlehem, sondern um den Weg von Josef und Maria nach Bethlehem. Dieser lange, lange Weg dorthin, das war keine Lustreise. Ich weiß nicht, wer heute von Ihnen schon mal in Israel war, in den letzten Jahren. Wir waren auch mal da vor vielen, vielen Jahren, 20 Jahre. Da bekommt man ja allen Komfort, wenn man dann erst durch die Security hier in Frankfurt durch ist. Dann beginnt ja der Urlaub, man setzt sich in sein Flugzeug, fliegt dann in 3,5 bis 4 Stunden nach Tel Aviv und ist dann in einem warmen Land am Mittelmeer und kann die Zeit dort genießen. Damals, der Weg nach Bethlehem fand zu Fuß statt. Und wer dieses Weihnachtsmusical dieses Jahr hier gesehen hat, der hat miterleben können und so ein bisschen mitleiden können, was der Josef da zu tragen hatte. Einmal musste er selber gehen, dann musste er seinen störrischen Esel ziehen, den haben wir jetzt nicht dabei gehabt. Aber dann hatte er eine Frau dabei, im 9. Monat schwanger, vielleicht auch schon im 10. Da hatte er so seinen Schaft mit der Maria. Und er musste sie immer wieder neu motivieren, nicht aufzugeben, weiterzugehen. Ja, Maria, komm, das schaffst du und wir finden eine Unterkunft. Und ich bin ganz sicher, das war echt eine schwere Geburt für den Josef. Dann kam die Nacht der Geburt und das war dann für Maria eine schwere Geburt. Fast schon auf der Straße, gerade noch diesen Stall gefunden. Dann war diese heilige Nacht. 3 Stunden nach der Geburt kamen die Hirten zum Stall, haben das Kind angebetet, Engel gesang über der Hütte. Kurz in der Zeit danach, 1-2 Tage später, das wissen wir nicht genau, dann diese 3 Weisen aus dem Morgenland, Weihnachtsidylle. Fehlten noch die Kerzen an der Seite, der Plätzchenduft in der Nase, dann wäre es perfekt gewesen. Das Ganze ist jetzt gerade mal 5 Tage her und schon ist das eine andere Welt. 5 Tage nach der Geburt Jesu und schon geht die Post ab. Das Kind ist noch ein Säugling. Maria hat sicherlich, ihr erstes Kind, einiges zu lernen. Keine Hebamme dabei. Sie ist sicherlich noch geschwächt. Vielleicht liegt sie im Wochenbett. Und muss sich mit diesem Säugling jetzt auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie emanzipiert der Josef war, ob er da eine große Hilfe war. Ich weiß, wie schwer ich mich damals getan habe, mein erstes Kind festzuhalten und festhalten war beim zweiten, das Kind zu wickeln. Das muss man auch erstmal lernen. Maria hatte da so ihren Schaff. Und die Story, die heute vorgeschlagener Predigtext ist, man wundert sich vielleicht, das ist die einzige Geschichte aus der Bibel, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnere. Mal schauen, ob Sie die gleich kennen. Josef, Maria und das Jesu-Baby auf der Flucht nach Ägypten vor den Häschern von Herodes. Das blenden wir ja oft so aus, aber so ging die Geschichte dann unmittelbar nach dieser Nacht im Stalle nämlich weiter. Ich kenne, wie gesagt, nur diese eine Geschichte aus der Bibel aus meiner Kindheit. Dann schauen wir mal. Ich lese den Text nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Nachdem die Sterndeuter, diese 3 Weisen, fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef, befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kinde nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tode von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seine Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm wieder ein Engel des Herrn und befahl ihm: Steh auf und kehre mit dem Kind und seiner Mutter heim nach Israel. Die Leute, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef gehorchte und ging mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Unterwegs aber erfuhr er, dass Archelaus, der Sohn von Herodes, nun König von Judäa geworden war. Da bekam Josef Angst, dorthin zu gehen. Und nachdem Gott noch einmal im Traum zu ihm gesprochen hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa. So kamen sie in die Stadt Nazareth und ließen sich dort nieder. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was Gott durch die Propheten angekündigt hatte: Man wird ihn den Nazarener nennen. Ja, ich denke, die meisten von Ihnen haben diese Geschichte irgendwann schon mal gehört. Aber was fasziniert einen 6-jährigen Bubi an dieser Geschichte? Ich konnte damals noch nicht lesen und schreiben, als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe. Was fasziniert einen kleinen Jungen so stark, dass er diese Geschichte über 50 Jahre und mehr behält? Die erste biblische Geschichte, wahrlich keine Geschichte mit Weihrauch, sondern da herrscht Brutalität. Das war die Zeit 1966 vor den Horrorfilmen, wenn man damals Hitchcock im Fernsehen gesehen hat. Es gab nur Fernsehen, schwarz-weiß, und hat Hitchcock geguckt, dann hat es einen schon gegruselt. Ich durfte das noch nicht sehen. Es gab keine Ballerspiele, keine Horrorfilme auf Video und sonst was, wie es alles heißt, ich kenne sie gar nicht. Es gab kein Internet. Und das Leid der Welt hat man dann über die Tageszeitung erfahren oder die Tagesschau. Direkt frei Haus, so wie heute, für jedermann verfügbar. Was da draußen weltweit geschieht, das gab es nicht. Was fasziniert an dieser Geschichte? Ungerecht, das war mein Gedanke damals. Ungerecht, wieso müssen kleine, unschuldige Kinder, die unter 2 Jahre sind, die oftmals gerade laufen können, warum müssen die sterben? Können gerade so die ersten Worte sprechen, die ersten Sätze. Und Kinder in dem Alter, ich denke jetzt zurück an unsere Töchter, das ist so das Alter, wo sie offen auf ihre Mitmenschen zugehen und interessiert sind und auch auf Fremde einfach losstürmen. Unsere zweite Tochter hat sich bei jedem auf den Schoß gesetzt, den sie nicht kannte, und hat versucht, den irgendwie kennenzulernen. 2 Jahre, 1 bis 2 Jahre, total offen und interessiert. Interessierte Augen, interessierte Bewegungen, völlig interessierte Kinder. Sind die Kinder in Bethlehem auch auf die Soldaten zugelaufen, die mit blitzenden Schwertern auf das Dorf zuliefen, auf dieses Dorf, wo die Kinder gelebt haben, bis die ersten von ihnen niedergestreckt und erschlagen wurden? Sind sie dann schreiend nach Hause geflüchtet, hinein in die Hütten und Zelte, hin zur Mama und einen Soldat hinterher? Der Vater, der sich vielleicht schützend vor die Tür gestellt hat, aufgebaut hat, ein Schlag ins Gesicht, dem Knauf des Schwertes. Und die Mutter, hinter deren Rock sich das Kind versteckt und an den Beinen der Mutter sich festklammert, auch sie beiseite gestoßen und das Kind der Mutter entrissen. Und das Kind, gepackt von einer starken Hand, panisch schreiend, fortgerissen und im Angesicht der Eltern erschlagen. Das Ganze ereignet sich nicht einmal, zweimal, sondern dutzendfach, vielleicht hundertfach. Biblische Geschichte. Einmal als Kind habe ich diese Geschichte gehört. Boah, Der Schock saß tief. Was ereignet sich da? Ist das möglich in der Welt, dass Kinder von ihrer Mutter weggerissen werden? Vor diesem Erlebnis, vor dieser Schilderung tritt alles andere, was wir so von Weihnachten vielleicht noch im Kopf hatten, Heiland, Jesus, Retter, Gott selbst in der Welt, in den Hintergrund. Und das ist wie weggewischt. Plätzchenduft, ade. Kerzenschein, ade. Brutale Welt. Mittlerweile wissen wir, dank weltweiter Nachrichten, Ereignisjournalismus heißt das dann neu, Handyvideos, können Sie alles light, Handy dabei abfilmen und direkt ins Internet stellen und alle können das ebenfalls mitverfolgen, dass jedes Drama in Bild und Ton aufgezeichnet wird. Mittlerweile wissen wir über das Internet und sonst wie für alle erkennbar, ja, das ereignet sich auch in übertragener Form, auch heute noch. Vielleicht nicht hier in Oberzhausen, aber weit gucken müssen wir nicht. Was ist die Motivation hinter so einem brutalen, zigfachen Mord an unschuldigen Kindern? Warum tut man sowas? Warum befiehlt man sowas? Was für ein perverses Gehirn muss man eigentlich haben, um sowas anzuordnen? Da stellt jemand eine Machtstruktur, eine Königsherrschaft in Frage, einfach dadurch, dass er da ist. Jesus hat noch nichts getan. Er hat noch nichts gesagt, kann noch gar nichts sagen. Er hat noch keine Lehre verkündigt. Er hat noch keine Jünger um sich geschart. Er ist einfach nur da. Oder aus Herodes Sicht noch weniger, man sagt, er sei da. Und schon bekommt dieser König Panik. Panik bei einem Herrscher, einem König, der sich als Despot entpuppt. Unbekannt? Wie sieht das heute aus? Ich übertrage das mal ein bisschen. Jede Übertragung hat Lücken. Zwei Beispiele. Ein Journalist, ist noch nicht so lange her, wird in einer offiziellen Vertretung eines anderen Staates in einer Botschaft, einem Konsulat von Vertretern eben dieses Staates exekutiert und in Säure aufgelöst und verschwindet. Daniel, hast du die Bilder? Händen? Links unten? Das ist da, Jamal Khashoggi. Hieß dieser Journalist, und er war dem König von Saudi-Arabien im Weg. Das war dann sein Todesurteil. Oder rechts oben unser Präsident Erdogan und sein Dauerkontrahent Fethullah Gülen lebt sicher, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, wie sicher lebt man in den USA? Der eine jagt seit gut 2 Jahren seinen ehemaligen Mitstreiter, versucht alles in Bewegung zu setzen, um sich dieses Mannes habhaft zu machen und ihn wie andere in der Türkei, seinem eigenen Land, einzubuchten. Mittlerweile sind gut 2000 Menschen in der Türkei verurteilt zu lebenslanger Gefängnisstrafe. Das ist kein zigfacher Kindesmord. Aber wir sehen auch hier, auch in dieser heutigen Welt, ereignen sich diese Dinge, wo jemand einen surrealen Verfolgungswahn hat und der seine Feinde verfolgt, entführt, teilweise ermordet, kombiniert mit einer Propaganda, mit verdrehten Informationen. Fake News heißt das ja neuerdings, das können wir ja hier schon aussprechen, jeder kennt das. Vor gewisser Zeit hieß das noch Lügen. Ja, so tickt die Welt. Wir sind hier in der Kirche, nicht in der Politshow, deswegen wollen wir das gar nicht weiter vertiefen. Aber in diese Mühlen hinein kommen Josef und Maria oder Maria und Josef mit ihrem Kind kurz nach der Geburt. Ist die Weihnachtsromantik dann dahin? Wir sagen so oft ganz normal Maria und Josef, Ich weiß nicht, wie sagen Sie das zu Hause? Josef und Maria? Maria und Josef? Es ist eigentlich immer gängig so Maria und Josef, weil die Frau erst genannt wird. Oder weil Josef so ein bisschen als Anhängsel von Maria zu sehen ist. Da fand ich dieses Krippenspiel an Heiligabend ganz toll, wo man mal gesehen hat, was der Josef auch geleistet hat, was der tun musste, was er getragen hat. Wer ist dieser Josef, dieser Mann? Der selbstständige Zimmermann irgendwo aus dem Norden Israels, der sich eine junge Frau nimmt. Ich hatte mal gehört, ich weiß nicht, Michael, kannst du mir vielleicht nachher mal erklären, ob das so ist? Er war schon älter als Maria, sagt man zumindest. Vielleicht war Maria seine zweite Frau, weil seine erste Frau verstorben ist. Man weiß es nicht. Es ist nichts drüber berichtet, ob er verwitwet ist oder nicht. Jetzt hat er diese junge Frau sich genommen, diese Maria. Will sie heiraten? Geht etwas anders als bei uns. Und dann muss er nach Bethlehem ziehen, weil er dort aufgewachsen, geboren ist. Und in seiner eigenen Heimat hat er vielleicht eine kleine Firma oder Werkstatt gehabt. Die muss er jetzt zurücklassen und seinem Nachbarn übertragen, danach zu schauen. So war es im Krippenspiel. Denn er will ja bald wieder zurück. Weihnachten im Jahre Null. Weihnachten ist ja auch heute, kleiner Einschub, oft so die Zeit der Emotionen. Die Familie kommt nach Hause zu den Eltern, die Kinder kommen heim. Man genießt Familienatmosphäre. Alles kuschelig warm und man genießt das miteinander, so Zeit des sich gutgehens Lassens. Aber das ist oft auch Zeit der Einsamkeit, Zeit der Trauer, Zeit des Frustes für Menschen, die alleinstehen, die dran denken, an den verstorbenen Ehepartnern, die sich verlassen fühlen. Die Emotionen sind dicht beieinander an Weihnachten. Da ballt sich alles zusammen und ich habe wenig Aktivitäten draußen, wo ich mich ablenken kann. Weihnachten. Und auch Josef erlebt jetzt gerade hier mehrere Schicksalsschläge in ganz kurzer Zeit. Zuerst diese junge Frau, die er nach vielleicht langer Suche im Internet gefunden hat und die einwilligt, ihre Eltern, ihn, den etwas Älteren, zu heiraten und dann geschwängert von, man weiß es nicht so genau und Josef weiß es auch nicht. Und dann der Aufruf zu einer Volkszählung und er muss mit dieser Verlobten seinen Wohnort verlassen. Ein langer Fußmarsch nach Bethlehem mit einer hochschwangeren jungen Frau. Und er ist verantwortlich. Er muss diese kleine Minifamilie sicher dort ins Ungewisse hineinbringen. Und nachdem die Geburt dann nach dieser langen Reise gerade noch so glatt über die Bühne ging, dann dieser fluchtartige Aufbruch in den Süden Richtung Ägypten. Hinein ins Ungewisse. Das Schicksal spielt ihm gerade ziemlich übel mit. Versetzen Sie sich mal hinein in die Lage des Josef. Was geht da so in einem Kopf eigentlich vor? Was muss denn noch eigentlich alles passieren, bis ich so an meine Grenzen gerate? Historisch kann das vielleicht noch ein klein wenig anders aussehen. Vielleicht ist Josef gar nicht der Eigner einer Werkstatt mit eigenem kleinen Mitarbeiterstab. Schließlich hat er ja sein gesamtes Hab und Gut auf einen Esel gepackt, zusammengeschnürt. Den Esel musste er mieten hier in diesem Weihnachtsspiel. Und dann geht's unterwegs nach Süden, nach Ägypten. Und dorthin muss er fliehen. Hin zu diesem unsicheren Wackelkandidaten Ägypten. Das ist einem jeden Juden ja bekannt. Kannst du mal unser kleines Bildchen wieder einblenden, Daniel? Ägypten da unten im Süden. Und jeder Jude, der einigermaßen bibelfest ist, der kennt auch diese Stelle aus dem Propheten Jesaja, wo Jesaja zu den Juden sagt: Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Ägypten war damals Fluchtland, so wie heute vielleicht Griechenland, Italien, aber ein unsicheres Land. Dorthin zu fliehen, war immer auch ein hohes Risiko. Und Josef, vielleicht ist er gar nicht der Eigner einer Werkstatt, sondern ein flüchtender Tagelöhner, der seine Heimat hier in großer Eile verlässt. Die uneheliche junge Frau im Schlepp, die hat ihren Säugling dabei und der stammt nicht mal von ihm. Wie sieht das Leben von Josef jetzt in Ägypten wohl aus? Was passiert denn da? Es ist nicht gerade eine waldreiche Gegend. Was mache ich denn da so als Zimmermann? Kann ich mich da überhaupt durchschlagen? Wälder gibt es da nicht? Wo kann ich denn arbeiten? Darf ich da überhaupt arbeiten? Kriege ich was zu beißen her? Wie hat Josef, wie haben Maria, der kleine Jesus da überlebt? Wie lange waren sie überhaupt dort unten? Wenn sie nachher zu Hause sind und nicht wissen, was sie machen sollen, dann googeln sie mal nach. Josef und Maria auf der Flucht nach Ägypten. Da hat sich ein richtiger Kult entwickelt, wo der Jesus überall gewesen sein soll, bis nach Mittelägypten runter und wo er auch schon gewirkt haben soll. Die Bibel sagt nichts darüber, wie lange er unten mit dieser Familie war und wann sie wieder zurückgekehrt sind. Wir würden sie heute als Flüchtlinge bezeichnen, die über Monate, vielleicht auch über einige Jahre in Ägypten sich aufgehalten haben. Flüchtlinge oder Asylsuchende. Würde er, Josef, bei uns anerkannt werden? Oder in Italien oder Griechenland? Würde er in einem Flüchtlingsheim geduldet, angefeindet von der lokalen Bevölkerung? Wenn er dann bleiben dürfte, dürfte er arbeiten? Würden wir heute Josef erkennen als das, was er ist, als Stiefvater von Gottes Sohn? Was würden wir in ihm sehen heute? Matthäus berichtet in diesem kurzen Abschnitt von drei Szenen und die zeichnen ein interessantes Bild. Man kann es auch unattraktiv Gehorsam von Josef nennen. Einiges ging dieser Geschichte ja schon voraus. Maria, geschwängert, hat Josef nicht verlassen, denn ein Engel hat es ihm gesagt: Verlass diese Frau nicht, bleib bei ihr. Ein zweites, auch dort war Josef gehorsam, er hat ihn nämlich nicht seinen Sohn Klein Josef genannt, sondern er hat ihn Jesus genannt. Nicht ganz normal in damaliger Zeit. Und jetzt ein drittes. In Versen eben hieß es: Da kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kinde nach Ägypten auf. Der Engel sagt und Josef tut's. Weiter hieß es: Darin erschien ihm, Josef, im Traum wieder ein Engel des Herrn und befahl ihm später: Steh auf und kehre mit dem Kind und seiner Mutter heim nach Israel. Die Leute, die das Kind umbringen wollen, sind tot. Und Josef gehorchte und ging mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Und ein drittes Mal in diesem kurzen Abschnitt: Nachdem Gott noch einmal im Traum zu ihm, Josef, gesprochen hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa. Keine Zeile sagt etwas darüber, wie es Josef mit diesen Entscheidungen ging. Ob er mit Gott gehadert hat, ob er Gott voll vertraut hat, was er gedacht hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie bibelfest er ist und ob er diese Prophezeiungen, die sich hier erfüllt haben, ob er die einordnen konnte. Er hätte vielleicht dann diese drei erfüllten Prophezeiungen gesehen und erkannt, was Gott im Alten Testament geschrieben hatte. Gesehen, hier ereignet sich in heutiger Geschichte etwas, was in dem Buch der Juden steht. Vielleicht hat er gesagt: Ja, ich will das tun. Können Sie heute Nachmittag nachlesen, wenn Sie wollen, müssen Sie aber auch nicht. In jedem Fall hatte Josef in dieser Zeit hier ganz, ganz viel zu tragen, ganz, ganz viel zu leisten, ganz, ganz viel zu managen. Er hat gehört nach oben, was Gott ihm sagt. Und er hat verstanden. Er hat sicher nicht gewusst, was da auf ihn zukommt. Doch er hat geglaubt. Und er hat vertraut und er ist gegangen. An Orte, an die er freiwillig vielleicht nie hätte hingehen wollen. Ein einfacher Mann, fest im Glauben, der auf Gott hört und das tut, was Gott ihm sagt. Hätten wir ihn erkannt, wenn er heute gelebt hätte? Mir fiel ein Lied ein, als ich diese Geschichte jetzt gelesen habe und diese Gedanken zusammengeschrieben habe. Mir fiel ein Lied ein, das Josef nicht singen konnte, weil es ist erst 1963 gedichtet und komponiert. Aber wenn er es gekannt hätte, dann hätte er es vielleicht gesungen. Auf diesem Weg nach Ägypten, auf seinen Wanderungen, auf seinem Weg. Ein Lied, in dem er um Frieden bittet. Frieden für sich und seine kleine Familie. Er verantwortlich führen darf. Gib uns Frieden, jeden Tag. Lass uns nicht allein. Vater im Himmel, hab du Dank, dass in deinem Wort, in deiner Bibel nicht nur rosa-rote Geschichten stehen und geschildert sind, sondern dass es Geschichten aus dem wahren Leben von vor langer Zeit sind, aber dass wir auch daran erkennen können, auch für die Menschen damals ist das Leben nicht immer ein Zuckerschlecken, nicht immer einfach. Danke, dass wir aber auch in diesen Geschichten erkennen können, auch dort bist du da, auch dort gibst du Kraft und Stärke, auch dort gibst du Mut, auch dort ist deine klare Botschaft für die Menschen verfügbar und greifbar und sie hilft den Menschen, die auf dich hören und die sich nach dir sehnen. Und so habt du Dank für dein Wort und dass wir auch heute davon etwas lernen können. Danke für Frieden, den du uns zusagst, wenn wir uns danach ausstrecken. Danke, dass du der Herr bist. Amen.